Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Mein Name ist Ulrike Metternich. Ich bin Projektstudienleiterin an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Und Lucia, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Schön, dass wir heute wieder gemeinsam in die Bibel schauen können. Ich bin ganz gespannt, was wir finden werden.
Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich heiße Lucia Sutter-Rehmann und lehre Neues Testament an der Universität Basel. Ja, und ich habe die Bibel schon aufgeschlagen, Ulrike. Und es kann losgehen.
Ja, Lucia, also ich finde das immer so spannend und ich schätze das so sehr, wenn du mit deinem Finger so wirklich im griechischen Text von Wort zu Wort gehst und ganz genau hinguckst, wie ist das Wort übersetzt worden? Und manchmal hast du so ganz überraschende Idee, dass du es anders übersetzen würdest. Und dann entstehen manchmal so ganz neue Verstehensräume.
Also ich finde das ganz wichtig, im alten griechischen Text nachzuschauen, weil dann kann ich überprüfen, was da wirklich steht und was nicht. Und manchmal kommen wirklich neue, manchmal auch ganz genaue Übersetzungen eines Wortes dann in den Blick. Und die gewohnte Auslegung, die kommt dann ins Rutschen. Also Übersetzen ist für mich so wie mit einem Nussknacker an einem Text arbeiten. Ja, wenn man ein Wort anders übersetzt, dann fallen die wohlvertrauten Auslegungen in sich zusammen und neue Bilder entstehen dann in unserem Kopf. Also damit möchte ich auch sagen, es sind mehrere Schritte oder vielleicht zwei Schritte, die wir immer machen müssen. Eine Wortbedeutung aufknacken, herausschälen, was da herauskommt, ja, und dann versuchen, diese neue Beobachtung in ein Ganzes zu betten. Das ist, ja, sonst liegt die ja einfach herum und man kommt trotzdem noch nicht raus.
Ja, also ich finde das spannend, da wirklich Wort zu Wort durchzugehen. Und wir arbeiten ja mit der Befreiungstheologie. Mhm. Und die Befreiungstheologie ermöglicht auch nochmal neue Auslegungen. Denn mit dem befreiungstheologischen Blick, da schauen wir ja auf die Not der Menschen. Wir gucken, wie die politischen Unterdrückungsverhältnisse waren. Und wenn wir das alles mit einbeziehen, dann eröffnen sich natürlich auch nochmal ganz neue Perspektiven. Und dann sehen wir auf einmal zum Beispiel den Hunger in den biblischen Texten. Da hast du ja auch ein ganzes Buch drüber geschrieben, über den Hunger in den biblischen Texten, ja. Und wirklich aufgezeigt, was es eben bedeutet, ne, wenn die Menschen hungrig sind, wenn sie nicht genug Brot haben, wie sie Aufstände wagen, wie sie Verhaftungen riskieren. Weil hungrige Menschen, die kaum leben können, die gab es damals und heute gibt es sie auch noch. Und ja, das ist ja auch so ein ganz großes Potenzial von Unruhe oder auch Aufständigkeit, nicht, was dann an den Tag kommt.
Ja, und Veränderung. Also mich überzeugt sehr, wie die Befreiungstheologie die Machtgefüge analysiert und die politischen Strukturen in den Blick nimmt. Ich muss sagen, in der bürgerlichen Theologie wird das meist ausgeblendet. Aber es ist doch wesentlich, um die biblischen Texte in ihrer Zeit zu verstehen. Ja, und ich hätte wirklich größte Lust, Ulrike, mit dir einen Text anzuschauen, an dem wir zeigen können, wie eine kleine Übersetzungsveränderung große Auswirkungen hat. Zum Beispiel im Markus-Evangelium Kapitel 3, weißt du, die Szene mit der Mutter Jesu.
Ich weiß schon, welche Szene du meinst. Du meinst diese Geschichte, die trägt die Überschrift Jesu wahre Verwandte. Und ich bin mal sehr gespannt, wie diese kleine Übersetzungsveränderung, die du in dieser Geschichte machst, die ganze Lektüre verändert. Ich erinnere mich noch ganz gerne, da hast du mal einen ganz berührenden Vortrag gerade über diese Stelle in Berlin gehalten. Und der Vortrag hieß das Lächeln Jesu. Und mich hat deine neue Auslegung damals total fasziniert. Und ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen sind jetzt genauso gespannt darauf, wie du diese Szene liest. Ich lese mal die Geschichte vor. Sie ist ja eigentlich recht bekannt, aber wie gesagt, du hast auch noch mal eine besondere Übersetzung und diese Übersetzung lese ich vor. Und da sie sagten, er habe einen unreinen Geist, kamen seine Mutter und seine Geschwister. Sie stellten sich draußen hin, damit er freigelassen würde, und riefen nach ihm. Und da eine Menschenmenge um ihn herum saß, sagten sie ihm, siehe, deine Mutter, deine Schwester und Brüder draußen verlangen nach dir. Er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Geschwister? Und er schaute die an, die rings um ihn saßen, und sagte, sieh an, meine Mutter und meine Geschwister. Wer den Willen Gottes tut, ist Bruder und Schwester und Mutter für mich.
Ja, mir gefällt diese Szene wirklich sehr. Die Mutter Jesu wird in diesen wenigen Versen 5-mal erwähnt. Das ist sehr viel, ja. Und das zeigt, hier geht es wirklich um Mutter, um Mütterlichkeit, um ganz große Zuwendung. Aber was die herkömmliche Auslegung mit dieser Stelle macht, das finde ich schon also problematisch. Sie behauptet nämlich, die Mutter Jesu verstehe ihren Sohn nicht. Sie meine sogar, er sei verrückt und sie wolle ihn nach Hause beordern. Und darum distanziere sich Jesus dann von ihr. Also ich halte das für eine Mutter- und frauenfeindliche Interpretation, die ich einfach nicht stehen lassen möchte.
Also Lucia, das kenne ich auch, diese Auslegung, dass diese Geschichte so als Familienkonflikt gesehen wird.
Genau, ne? Ja.
Ja, und wo man wirklich sieht, dass Jesus sich jetzt trennt von seiner Mutter oder ihr widerspricht und es wird immer so gemalt, Jesus sitzt da und predigt und lehrt und alles ist ganz prima und schön und hell und freundlich. Und dann kommen die Mutter und seine Geschwister und wollen ihn unterbrechen und irgendwie aus dem Haus heraufrufen.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt mal ganz genau höre, wie du das übersetzt hast und wie das auch befreiungstheologisch liest, dann höre ich ja, dass schon in den ersten beiden Sätzen deine Übersetzung wie eine ganz andere Stimmung wahrnehmen. Also ich lese das jetzt nochmal. Vielleicht ist das ja manchen auch schon mal aufgefallen beim ersten Mal, dass da irgendwas anders war. Also, du übersetzt so. Und da sie sagten, er habe einen unreinen Geist, kamen seine Mutter und seine Geschwister. Sie stellten sich draußen hin, damit er freigelassen würde, und riefen nach ihm. Und da bleib ich doch schon hängen. Damit er freigelassen würde. Also, das klingt so ein bisschen nach Bedrohung. Wo ist Jesus denn da? Ist der irgendwo gegen seinen Willen festgehalten? Wieso übersetzt du, dass er freigelassen würde?
Ja, ja. Also Mutter und Geschwister kommen und stellen sich draußen hin. So beginnt die Szene. Sie wollen Jesus sehen oder sprechen und sie können nicht zu ihm hineingehen. Und darum eben rufen sie seinen Namen laut auf der Straße. Nun steht aber das Verb apostellein, also sie rufen, damit er freigelassen werde. Apostellein heißt wirklich jemanden gehen lassen, freilassen. Also da müssen wir annehmen, jemand hält Jesus fest auf irgendeine Weise, darum fordert seine Familie jetzt seine sofortige Freilassung.
Also das ist ja spannend. Da hast du so eine Nuss geknackt mit dieser anderen Übersetzung der Vokabel, ja? Also, dass er freigelassen wird. Also wenn Jesus wirklich gegen seinen Willen festgehalten würde, dann wäre das bedrohlich. Aber Lucia, kann man das irgendwo wirklich im Text sehen? Und wie kommst du überhaupt zu dieser Lektüre, dass er da irgendwie gefangen genommen wurde oder...
Es ist ja nicht nur das eine Verb, apostellein, also wo das jetzt einfach einwandfrei belegen würde, das ist klar. Das ist so ein Knacks in der Nuss und jetzt müssen wir schauen, was wir ja, wie wir das aufnehmen können, was sich wirklich da bewegt. Es braucht viele kleine Schritte dazu. Und ich denke, wir müssen das ganze Umfeld, diese Szene besser begreifen. Wir müssen uns fragen, warum seine Mutter, die Schwestern und die Brüder hier plötzlich auf der Matte stehen. Ja, warum tauchen die auf und verlangen nach ihm?
Weißt du, Lucia, das finde ich immer so toll. Du stellst Fragen, die habe ich mir noch nie vorher gestellt. Die Mutter, die Schwestern, die Brüder, die waren plötzlich da. Aber warum sind die gekommen? Und ganz ehrlich, wenn eine Mutter und lauter erwachsene Geschwister kommen, das hört sich schon nach Notfall an. Wo bahnt sich denn diese missliche Lage an und wo siehst du die Bedrohung?
Ja, eigentlich beginnt die ja schon in den ersten Versen dieses Kapitels, also des dritten Kapitels. Jesus lehrt da in der Synagoge, das klingt jetzt noch friedlich, aber dann heißt es schon, die pharisäische Gruppe, die ging hinaus und fasste mit einigen Gefolgsleuten des Herodes den Beschluss, Jesus zu vernichten. Ich meine, das ist massiv. Das müssen wir wirklich ernst nehmen. Dieses Kapitel beginnt mit einem Vernichtungsplan. Und das vergessen wir meist, dann geht es dann irgendwie weiter mit See und Berg und Leuten und Aposteln und wir haben das vergessen. Aber das steht da, diese Bedrohung. Und Jesus sehen wir dann arbeiten in diesem Kapitel mit den Armen, die oft auch hungrig sind und Tag und Nacht schuften und trotzdem hungrig bleiben. Und das findet Jesus unerträglich. Also die Armut, den Hunger und die Ausbeutung, das sehen wir dann im Vers 20, also noch ein paar Verse vor unserer Stelle. Ich lese ich mal aus der Einheitsübersetzung, was die da schreibt bei Vers 20. Jesus ging in ein Haus und es kamen wieder viele Menschen zusammen, weil sie nicht einmal Brot essen konnten. Ja, da sehen wir ja, wie schlimm die Not der Bevölkerung ist. Nicht mal Brot haben sie. Jesus wendet sich also diesen Leuten zu, aber die Herrschenden, die sehen das gar nicht gerne, dass sich da einer mit diesen Massen befasst. Und sie sagen dann, er sei von Sinnen, er habe den Verstand verloren.
Ja, wenn du mir jetzt so diese Szene vor Augen malst, dass die Hungrigen sich da sammeln, dass sie Jesus folgen und das heißt auch, es sind viele folgen ihm, dann kann ich das auch mit Szenen verbinden, die wir heute in der Zeitung lesen oder im Fernsehen sehen können. Ja? Mhm. Immer wenn Hunger irgendwo existiert, strömen die Leute zusammen, die Massen gehen auf die Straße, sie protestieren gegen das Unrechtssystem. Also wer kein Brot zu essen hat, das ist ganz furchtbar und ganz ehrlich gesagt, darüber könnte ich auch heute wahnsinnig werden, wenn ich die Nachrichten dieser Welt lese und die ganze Not wahrnehme, die gerade auch in unserer Welt ist und wo Menschen so unter Hunger leiden und deshalb auch aufstehen.
Ja, leider ist diese Szene, die wir hier bei Jesus sehen, auch heute noch an vielen, vielen Orten Realität. Aber ich bleibe jetzt beim Bibeltext und lese weiter, ja, damit wir diese bedrohliche Situation erkennen, in die Jesus geraten ist und nach der du ja gefragt hast. Die Mächtigen, die haben also schon zu Beginn des Kapitels beschlossen, ihn aus dem Weg zu räumen. Dann haben wir gesehen, wie die Leute Hunger haben, also nicht mal Brot essen können. Und dann wird Jesus festgenommen. Das ist die Reihenfolge.
Ja. Also dann lese ich das jetzt nochmal genau, den Text, dass wir den nochmal vor Ohren haben. Also, Jesus ging in ein Haus und es kamen wieder viele Menschen zusammen, weil sie nicht einmal Brot essen konnten. Und dann geht es weiter, als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Also als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten es von Sinn. Also meinst du, ist das jetzt die Festnahme Jesu? aber irgendwas stimmt doch nicht. Also wieso sind da auf einmal die Angehörigen, die ihn holen wollen?
Mhm,
also
genau.
Da, du kannst doch da nicht von Festnahme sprechen, wenn das die Angehörigen sind, oder?
Ja, ja, es ist eben so, dass das Wort Angehörige nicht im griechischen Text steht.
Aha, also ganz ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade den Text der Einheitsübersetzung gelesen und da steht nicht im Text Angehörige? Das ist auch komisch. Was steht denn da überhaupt? Also guck mal bitte wieder ganz genau hin in den griechischen Text.
Ja, ja, mache ich doch ganz, ganz genau.
Das, da steht Heu peri autou. Und das heißt wörtlich die um ihn herum.
Mhm. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie irgendwie jetzt nachgucken wollen, was machen denn die anderen Übersetzungen? Dann muss man sagen, die Lutherbibel sagt da, die Seinen wollten ihn holen. Die Züricher schreibt, die Verwandten. Aber wortwörtlich steht da was ganz anderes. Also, das macht natürlich mir ein ganz anderes Bild vor Augen, ob ich jetzt denke, seine Verwandten wollen ihn hören oder irgendwelche Leute, die um ihn herum standen. Also da dreht sich irgendwas in meinem Kopf, da bin ich noch gar nicht mit fertig. Also wie sollen wir uns das jetzt vorstellen? Was meinst du?
Ja, wer waren diese Leute, diese Heu peri autou? Jedenfalls nicht Verwandte oder Angehörige, weil es sind einfach Menschen, die nicht genau definiert sind. Ja, es sind einfach die um ihn herum. Es ist eine mehrdeutige oder uneindeutige Formulierung. Es ist keine klare Gruppe. Das ist das Einzige, was klar ist.
Also Lucia, das muss ich erst mal sacken lassen. Also es sind nicht seine Angehörigen, die ihn holen wollen, sondern Menschen, die gerade um ihn herum waren.
Ja.
Und das nochmal festzuhalten, das Wort Angehörige steht zwar in unseren Bibelübersetzungen, aber es steht nicht im griechischen Text.
Mhm. Mhm. Und dazu passt auch, oder, dass diese Leute Jesus mit Gewalt holen. Das sollten ja also Angehörige wirklich nicht machen. Das sehen wir an der Vokabel Krateo. Das kann wirklich bedeuten, mit Gewalt festnehmen. Die wollen ihn nicht nur holen oder herbeirufen oder so, sondern das ist zupacken mit Gewalt oder gegen den Willen von jemandem. Eine undefinierbare Gruppe von Leuten um ihn herum, ja, packen Jesus mit Gewalt und schleppen ihn mit. Das ist das, was hier abgeht. Und hier geht es wirklich massiv zur Sache. Und übrigens, das ist immer auch noch interessant, dieses Verb von packen, von Krateo, das ist dasselbe. Später, wo Jesus dann verhaftet wird, da sind es die Soldaten, die Jesus mit Krateo, also mit Gewalt, packen. Und es ist auch dasselbe Verb, mit dem Johannes der Täufer festgenommen und ins Gefängnis geworfen wurde in Markus 6.
Also Lucia, da bricht ja nicht nur eine Nuss auf, sondern da bricht auch noch bei mir ganz andere Bilder auf. Also wir haben jetzt auf einmal dieses Bild vor Augen, Jesus wird ergriffen mit Gewalt und interessanterweise passiert das genau in dem gleichen Moment, wo die Hungrigen in den Blick gekommen sind.
Mhm. Ja, ja.
Dass seine Zuwendung zu den Hungrigen und zu den Armen vielleicht von den Mächtigen auch als Aufwiegelung verstanden wird, als Kritik und wenn wir jetzt diese gängigen Bibelübersetzungen beibehalten und hier von Angehörigen sprechen oder Verwandten, dann kommen wir natürlich überhaupt nicht dazu, die Geschichte so anders zu verstehen, wie du es gerade vorschlägst. Also, er wird gefangen genommen und interessanterweise genau in dem Moment, wo auch die Hungrigen in den Blick gekommen sind. Da gibt es auf einmal eine Verbindung, die habe ich vorher noch nie so gesehen, ja. Also Jesus wendet sich den Hungrigen zu, die laufen ihm zu. Und wenn wir das jetzt so befreiungstheologisch lesen, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass die Herrschenden das durchaus als Aufwiegelung verstanden haben könnten und als Kritik. Und mit dieser neuen Bibelübersetzung schaffst du ganz neue Vorstellungswelten.
Also die gängigen Übersetzungen, die hier von Angehörigen oder Verwandten sprechen, die übersetzen diese Worte hoi periatou wirklich politisch unbedarft. Sie verkennen den Ernst der Lage, ja. Ich denke, hier geht es nicht, nicht um die Mutter oder die Geschwister oder die Verwandten oder so, sondern es geht um die Sicherheitsleute des Herodes, die schon zu Beginn von Kapitel 3 aufgetaucht sind und beschlossen haben, Jesus zu vernichten. Und diese Leute, hoi peri autou, die mischen sich unter die Menge, die sind in seiner Nähe und im geeigneten Moment schlagen sie mit Gewalt zu. Das ist das, was wir hier vor uns haben.
Also, die Sicherheitspolizei des Herodes, die schwer bewaffneten Spezialkräfte von damals. Mhm. Und ich glaube, wir ahnen so langsam, wie bedrohlich das auch für Jesus war, wenn er sich für die hungrigen Menschenmengen eingesetzt hat. Und er lief damit in Gefahr, von Herodes verhaftet zu werden, verfolgt zu werden.
Mhm. Mhm.
Und das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz andere Perspektive. Und manchmal denken wir, war Jesus denn wirklich so bedroht? Wir machen immer so schöne Bilder von Jesus. Jeder empfängt ihn ganz freundlich und alle wollen zu ihm und den Armen will er helfen. Aber eigentlich wissen wir das ja auch, die wir regelmäßig die Bibel lesen, dass Jesus von Anfang an bedroht worden war von Herodes und von den Römern. Also das fängt ja schon in der Kindheitsgeschichte an, dass Herodes Jesus schon als Neugeborenen hatte töten lassen wollen.
Mhm.
Und wir wissen auch, dass Jesus am Ende umgebracht wurde. Aber irgendwie bringen wir das nicht mit dieser Szene jetzt zusammen, wenn wir hier von Angehörigen reden.
Ja, klar. Das ist wirklich was ganz, die Angehörigen, ja. Also in dieser kleinen Szene, da gibt es ja auch diese Begründung, warum er jetzt mit Gewalt ergriffen werden soll. Es steht, er ist von Sinnen, sagten sie. Ja? Also das klingt ganz so, als ob die Sicherheitsleute ihr Vorgehen gegen ihn mit diesem Satz legitimieren wollten. Jesus hat zu den Hungrigen gesprochen. Er hat ihnen Mut gemacht, für das tägliche Brot aufzustehen, weil es ihnen doch wirklich zusteht. Doch für die Mächtigen, eben wie du sagst, war das Aufwiegelung der Massen. Und wenn wir an Johannes den Täufer denken, ja, seine Königskritik, die hat ihm ja das Leben gekostet.
Ja, und wenn wir jetzt nochmal in die Gegenwart springen, ne? Ein Engagement für die Bevölkerung war und ist gefährlich bis heute. Also auch heute werden Menschen umgebracht, wenn sie sich für die Armen einsetzen. Also wir denken an Mahatma Gandhi, an Martin Luther King, an Marielle Franco, die Afro-Brasilianerin, die war Stadträtin in Rio de Janeiro. Sie wurde 2018 auf offener Straße erschossen, weil sie sich für die Menschen in Armsiedlungen eingesetzt hat und besonders auch für Frauen. Also dieser Einsatz für die Armen ist bis heute gefährlich, je nachdem, wo man gerade lebt. Ne?
Mhm. Und das müssen wir schon mithören und mitdenken, wenn wir biblische Texte lesen. Also die Evangelien erwähnen mehrmals, dass Jesus beäugt und bedroht wurde. Wir sind gewohnt, diese Hinweise irgendwie so wegzulesen, also nicht so richtig ernst zu nehmen. Sie ernst nehmen, das heißt, die politische Gefährdung, die ist real und die muss mitgelesen werden. Viele, viele Menschen haben sie erlebt.
Also Lucia, kommen wir nochmal auf den Bibeltext Markus 3 zurück. Wir haben gesehen, dass es Leute in seinem Umfeld gibt, die ihn mit Gewalt festnehmen. Und danach kommt es zu einem Verhör. Dann kommt Schreiber von Jerusalem herab und Jesus wird vorgeworfen, mit Beelzebub im Bunde zu sein. Das ist ja auch eine sehr interessante und schwierige Stelle.
Ja, ist ein bisschen schwierig, diese Stelle, aber sie schildert eine Verhörsituation. Am Ende dieses Verhörs geht es Jesus schlecht. Darum heißt es, und nun kommen wir wieder zu diesen, die wahren Verwandten, zu dieser Szene, ja. Darum heißt es, er habe einen unreinen Geist. Und da taucht jetzt seine Mutter auf. Ich lese das jetzt nochmals. Jetzt haben wir da ein paar Kurven gemacht. Und da sie sagten, er habe einen unreinen Geist, kamen seine Mutter und seine Geschwister. Sie stellten sich draußen hin, damit er gehen gelassen würde, und riefen nach ihm. Und da eine Menschenmenge um ihn herum saß, sagten sie ihm, siehe, deine Mutter, deine Schwestern und Brüder draußen verlangen nach dir. Er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Geschwister? Und er schaute die an, die rings um ihn saßen, und sagte, sieh an, meine Mutter und meine Geschwister. Wer den Willen Gottes tut, ist Bruder und Schwester und Mutter für mich.
Also auf diesem Hintergrund kann ich ja die Geschichte wirklich nicht mehr als einen rein Familienkonflikt lesen. Und ganz ehrlich gesagt, auf diese Lesart kommen wir auch nur, wenn wir die politische Situation ausblenden.
Ja, genau. Mhm.
Ja, wenn wir die Augen davor verschließen, dass Herodes die Bevölkerung hungern ließ und keine Kritik duldete. Mhm. Doch ganz verstehe ich immer noch nicht, was hier genau los ist.
Ja, du hast recht, es braucht noch ein paar kleine Schritte. Wir müssen uns jetzt fragen, warum die Mutter mitsamt den Geschwistern Jesu genau hier und jetzt auftaucht. Wir haben als letzten Satz nach diesem harten Verhör mit Belzebul etc. haben wir gehört, er hatte einen unreinen Geist. So, das können wir heute nicht mehr einfach eins zu eins verstehen. Wir denken und sprechen anders. Aber ich verstehe das heute so, seine Geistkraft, seine Lebenskraft war vom Tod gezeichnet. Das heißt unreiner Geist. Also es ging ihm sehr, sehr schlecht. Die Gewalt hat Spuren hinterlassen. Er kämpfte mit dem Tod, mit dem, was er erlebt hat. Vielleicht wurde er zusammengeschlagen oder er hat einfach schlicht den Lebensmut jetzt im Moment verloren. Und kaum ist also dieser Satz raus, er hat einen unreinen Geist, kommen seine Nächsten. Sie eilen jetzt herbei, weil sie wissen, er braucht uns.
Also, dass es Jesus schlecht geht, dass Jesus Hilfe braucht, das ist natürlich auch erstmal für unsere Vorstellungswelt ungewohnt. Normalerweise ist er immer für die anderen da, aber manchmal braucht er auch die Hilfe seiner Familie. Mhm. Und das kommt ja auch an anderen Stellen in den Evangelien vor, dass wenn es jemandem sehr schlecht geht, weil er oder sie einen unreinen Geist haben, dann eilen die Angehörigen herbei, um sich für diesen Menschen einzusetzen. Und in deinem Buch Dämonen und unreine Geister hast du ja da auch ganz viele Beispiele für gefunden.
Mhm. Ja, so im Markus-Evangelium ist es einmal ein Vater, der um seinen Sohn kämpft, und einmal eine Mutter, die um ihre Tochter kämpft, weil sie einen unreinen Geist haben. Und sie kämpfen darum, dass ihre Kinder leben können. Und genau das sehen wir hier. Die Mutter kommt und kämpft um ihren Sohn.
Ja, und das verändert den Blick total. Jesu Mutter kommt, also die Mutter kommt, weil es ihrem Sohn schlecht geht, weil es Jesus schlecht geht. Und ich meine, sie ist natürlich extrem besorgt, wenn sie hört, dass er festgenommen wurde und verhört wurde, dass er jetzt irgendwo am Boden liegt.
Genau. Ja, darum steht sie draußen. Sie stellt sich hin, zusammen mit seinen Schwestern und Brüdern, und sie fordern ihn zu sehen, ihn zu, ja, wie geht es ihm? Sie fordern ihn frei, also lasst ihn gehen.
Ja, und ich merke jetzt so, Lucia, wie sich die neue Lektüre so Schritt für Schritt zusammensetzt. Also, wir müssen den politischen Horizont mit einbeziehen. Das Regime plant die Verhaftung Jesu von Anfang an. Es will ihn aus dem Weg räumen. Und das ist ja auch erstmal ganz neu mitzudenken, ja. Und dass das die Sicherheitsleute des Herodes sind, diese Leute um ihn herum, die ihn mit Gewalt ergreifen wollen. Dann kommt es zu dem schlimmen Verhör und danach geht es Jesus schlecht. Es geht ihm so schlecht, dass seine Mutter und seine Geschwister herbeieilen. Und ich finde das sehr schön, wie du das jetzt hier für Schritt uns aufgezeigt hast.
Es ist wirklich nicht seine Familie, die ihn mit Gewalt holen will, sondern es sind diese Eisleute des Herodes. Sie beschuldigen ihn, von Sinnen zu sein oder mit dem Beelzebul einen Pakt geschlossen zu haben. Und in solchen Verhören wird oft auch Folter eingesetzt und die Leute werden sehr hart angegangen. Und darum geht es Jesus miserabel. Und darum kommt jetzt seine Mutter.
Tja. Die Mutter kommt, weil sie ihrem Sohn helfen musste. Und sie ruft alle ihre anderen Kinder zusammen. Und ich stelle mir das ja auch nicht als kleine Kinder vor, sondern als erwachsene Kinder. Ne? Das sind die Brüder und die Schwestern. Und alle lassen alle stehen und liegen und stellen sich draußen hin auf die Straße und stehen jetzt da, wo Jesus festgehalten wird, draußen. Und diese Szene kann man sich jetzt nochmal ganz anders vor Augen malen. Also ich kann mir das richtig deutlich vorstellen, wie sie da draußen stehen und drinnen sitzt Jesus und sie rufen.
Ja, also und jetzt ist mir wirklich wichtig, dass wir diese Initiative der Mutter, diese positive Rolle sehen. Sie ist zutiefst beunruhigt über das Schicksal ihres Sohnes. Sie geht begleitet von ihren Kindern dorthin, wo sie Jesus vermutet. Maria, also die alte Mutter, kämpft für seine Freilassung. Und dazu passt, dass in der ganzen Bibel der Begriff Mutter eigentlich sehr positiv vorkommt. Mütterlichkeit gilt als Inbegriff sozialer Verantwortung für die Schwächsten. Eine Mutter in Israel, das ist so ein Begriff, ein Ehrentitel für eine Stadt oder auch manchmal für eine Person.
Das ist schön. Naja, bei uns heißt es manchmal, die Mutter ist immer an allem schuld.
Ja, kann man meinen, ja.
Ja, aber du hast natürlich recht. In der Bibel gilt Muttersein als eine Metapher für Verantwortung und Schutz. Und ehrlich gesagt, über Maria wird doch im gesamten Neuen Testament immer nur sehr anerkennend gesprochen. Also ich denke da an die Geburtsgeschichte. Da ist Maria diejenige, die die Worte des Engels hört. Und Maria steht auch unter dem Kreuz. Und es hat doch immer den Anschein, dass Jesus einen sehr guten Kontakt zu seiner Mutter gehabt hat. Und weißt du, dazu passt auch, dass der jüdische Religionswissenschaftler Shalom Ben-Gurion, der hat gesagt, als er diese christliche normale Auslegung gehört hat, dass er gesagt hat, das kann doch irgendwas nicht stimmen, dass Jesus, der ein Rabbi ist, seine eigene Mutter so harsch behandeln würde. Das sei doch eigentlich für einen jüdischen Rabbi undenkbar.
Ja, das finde ich auch. Ja, die Initiative der Mutter, die ist doch lebenswichtig für Jesus. Sie kommt mit seinen Geschwistern, um ihnen beizustehen. Wer wagt es denn, wenn jemand politisch verfolgt wird, sich auf der Straße hinzustellen und den Namen laut zu rufen, wenn nicht die nächsten Angehörigen und Freunde?
Ja, sie stehen draußen und fordern seine Freilassung. Und was geschieht jetzt?
Ja, jetzt wird es ganz, ganz berührend. Es sind diejenigen, die um Jesus herumsitzen, die mit ihm zusammen festsitzen, kann man sagen, die sagen zu ihm, hör, deine Mutter, deine Schwestern und Brüder sind da draußen und die rufen nach dir. Und jetzt hebt Jesus den Kopf und er hört, wie sein Name gerufen wird. Er hebt den Kopf und er sieht die besorgten Blicke derjenigen, die bei ihm in einem Kellerloch oder in einem Verlies oder wie auch immer, festsitzen. Vielleicht wurden auch sie festgenommen, weil sie was sagten im falschen Moment oder weil sie ein bisschen Brot gestohlen haben oder was weiß ich. Diese Leute hören das Rufen, sie sagen es Jesus und er erkennt, dass er nicht Mutterseelen verlassen ist.
Das heißt, wenn ich dir jetzt folge, dann ist dieser Satz an die Leute, die mit ihm drinnen sitzen, ein ganz großes Kompliment an die, die ihm das gesagt haben, die ihn aufgerüttelt haben und gesagt haben, Mensch, hör doch mal, mach die Ohren auf, da ist doch deine Mutter und deine Geschwister. Und ich glaube, das ist der Moment, wo du vom Lächeln Jesu gesprochen hast.
Ja, also wenn ich das so lese, geht da für mich ein Lächeln über sein Gesicht. Und wir können sagen, im Moment, wo er die Stimme seiner Mutter hört, kann er die unreine Geistkraft loslassen. Es geht ihm schon um einiges besser. Er fasst neuen Mut. Und er beginnt wieder zu lehren.
Naja, das stimmt auch. Das ist ja auch seine Lehre, dieser Satz. Wer den Willen Gottes tut, ist mir Mutter und Geschwister. Also, das will er ja für uns alle, dass wir den Willen Gottes tun, dass wir Traurige aufrichten, weinende Tröste, Gefangene nicht vergessen oder sogar ihre Freilassung fordert. Alle die handeln wie meine Mutter und meine Geschwister. Und damit spricht er die Menschen an, die bei ihm sind, denen es auch schlecht geht, aber die ihn trotzdem aufmuntern und unterstützen. Sie sind so hilfreich wie seine Familie für ihn.
Ja, genau, genau. Jesus braucht Geschwister drinnen und draußen in dieser Welt. Und diese kleine Szene, die wir jetzt so genau angeschaut haben, zeigt, was Unterstützung bewirken kann. Jesus lehrt wieder, er hebt seinen Kopf und sein vom Tod und Gewalt getrübter Geist wird wieder klar und hell. Und ja, eben, vielleicht hat er gelächelt.
Liebe Lucia, wir haben jetzt Schritt für Schritt eine ganz neue Auslegung von dir gehört. Ich finde das hochspannend und es hat mir ganz viele neue Aspekte eröffnet. Ich denke auch unseren Hörer und Hörerinnen. Und wer das gerne nochmal nachlesen möchte, kann das auch tun in deinem Buch Dämonen und unreine Geister. Und ich freue mich schon sehr auf das nächste Gespräch mit dir. Vielen Dank.
Gerne. Tschüss.
Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter eaberlin.de/feministischebibelgespräche.